Heute bei «Apropos» nach einem grossen Bankenbeben. Credit Suisse ist Geschichte, die UBS neu eine Megabank. Viele Angestellte und Kontobesitzerinnen und Besitzer sind verunsichert, was das heisst. Und die Politik überschlägt sich mit Ideen, wie man den Finanzplatz Schweiz in Zukunft kann sicherer machen kann. Wir schauen heute im Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger auf die wichtigsten Fragen in der zweiten Woche nach dem Ende der Credit Suisse. Wie gross ist Stand heute der Schaden? Welche Vorschläge, um die neue Bank abzusichern, stehen im Raum? Und wie sinnvoll sind die? Wie läuft so eine Fusion jetzt konkret ab? Und auf was muss man jetzt bei seinen eigenen Konten achten? Antwort auf diese Frage hat hoffentlich die Wirtschaftsredaktorin Beatrice Bösiger, die bei mir im Studio ist. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Beatrice.
Hallo Mirja. Ich hoffe, ich habe ein paar Antworten auf die vielen Fragen, aber momentan ist wirklich sehr, sehr viel noch im Fluss und unklar.
Wir schauen auf das, was man vielleicht heute jetzt schon sagen kann. Wir nehmen auf am Dienstagmittag.
Eine Mehrheit der Bevölkerung ist mit der Credit Suisse-Übernahme nicht einverstanden, sagt eine neue Befragung.
Das Gefühl, das am meisten geteilt wird bei den Stimmberechtigten, und zwar durch alle Parteilager hindurch, ist in der Tat Wut, eine gewisse Verunsicherung, selbstverständlich Angst.
Beatrice, seit dem vorletzten Wochenende hat die Schweiz eine neue Grossbank, eine Megabank, kann man auch sagen, und das hat für ziemlich viel Verunsicherung gesorgt. Welche Befürchtungen sind denn Stand heute schon eingetreten rund um die neue Grossbank?
Die grösste Befürchtung, die für mich persönlich eigentlich eingetreten ist, ist, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Nach der letzten Finanzkrise hat man viel gemacht, man hat das ganze Regelwerk aufgebaut, die Banken müssen mehr Eigenkapital haben, man hat die sogenannte Too-Big-to-Fail-Gesetzgebung geschaffen und trotzdem, es hat nichts genützt. Am 19. März haben Bund, Nationalbank und FINMA und die UBS müssen eingreifen, für die Credit Suisse vor dem Kollaps zu retten.
Wie genau das gelaufen ist, das kann man auch noch nachhören. Wir haben schon mehrere Podcasts in den letzten Wochen zu dem gemacht. Die verlinken wir auch gerne noch. Wenn man jetzt die neue Situation anschaut, seit dem Ende der Credit Suisse, wer wird in den nächsten Wochen besonders zu spüren bekommen, dass es die Bank nicht mehr gibt?
Also momentan gibt es sie ja noch. Es sind ja immer noch zwei unabhängige Entitäten. Rechtlich ändert sich noch nicht viel. Und ich glaube, Kundinnen und Kunden werden auch nicht viel merken in den nächsten Wochen. Am meisten sind es wahrscheinlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sicher von der CS, aber auch von der UBS. Die CS hat am Dienstagmorgen bei einer Informationsveranstaltung für Kundinnen und Kunden gesagt, ein Stellenabbau werde unumgänglich sein. Man werde aber probieren, das so sozial wie möglich zu machen und möglichst rasch mit der UBS den zeitlichen Ablauf dafür festzulegen.
Mhm, aber die Zahl von Stellen, das ist heute noch nicht bekannt.
Das kann man noch nicht sagen, wie viel.
Gleichzeitig passiert ja jetzt eben die Fusion. Wie läuft denn die jetzt konkret ab? Wie weit ausgeschafft ist die Zusammenführung von der Credit Suisse und der UBS heute schon?
Also ein konkretes Drehbuch für die Fusion gibt es in dem Sinn wie nicht. Momentan gibt es eine schriftliche Abmachung, ein sogenanntes Merger Agreement. Aber eben, wie ich vorhin gesagt habe, sind rechtlich immer noch zwei voneinander unabhängige Banken. Jetzt wird daran geschaffen, dass man den Verkauf quasi rechtlich fixieren kann. Und man rechnet damit, dass das Closing bis etwa Ende Juni soll über die Bühne gehen. Ab dann, wenn dann das Closing vollzogen worden ist, dann wird CS zu einer Tochtergesellschaft von der UBS. Und ab dann werden dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die IT und die Produkte von der CS schrittweise in die UBS übernommen. Es ist sehr, sehr langwierig und sehr mühsam, die ganze Sache. Und man schätzt, es wird mehrere Jahre gehen, bis die ganze Integration vollzogen ist. Was bis jetzt bekannt ist, ist, beide Banken haben sogenannte Integrationsteams gegründet. Bei der UBS wird es von Mike Dargan geleitet, bei der CS von der Francesca McDonough. Francesca McDonough hat Erfahrung mit Restrukturierungen von Banken und der Mike Dargan, der ist bei der UBS für die IT zuständig und beide kennen die internen Abläufe von ihren Banken bestens.
Mhm. Du hast gesagt, das könnte Jahre dauern, die Fusion. Was sind denn jetzt noch die grössten Fragezeichen? Was ist noch offen?
Die UBS hat bis jetzt gesagt, sie will zum Beispiel die Investmentbank von der Credit Suisse will sie ziemlich runterfahren. Sie will sich auf die Vermögensverwaltung konzentrieren und in Asien und in den USA vor allem ihr Wachsen. Also sie will eigentlich ihre Strategie, die sie schon vorher hatte, will sie beibehalten. Das ist soweit klar. Das grösste Fragezeichen ist für mich aber die Zukunft von der Credit Suisse in der Schweiz. Da kursieren diverse Ideen. Da werden wir sicher auch noch darüber reden, was die Politik dazu sagt, was die für Wünsche haben, ob man sie wieder abspalten soll, ob man sie an die Börse bringen soll. Was man so ein bisschen gehört von der UBS ist, dass in Bezug darauf noch keine fixe Entscheidung getroffen worden ist und dass die Marke Credit Suisse auch noch 3 bis 4 Jahre mindestens könnte erhalten bleiben. Also da wird sich im Strassenbild nicht allzu viel ändern.
Das heisst, in den nächsten Jahren haben wir wieder in die UBS und Credit Suisse als Namen auch.
Als Name ist es durchaus denkbar.
Ich möchte nachher noch auf die Ideen schauen, die jetzt im Raum stehen. Wie viel hat denn aber die Rettung von der Credit Suisse Schweiz bis jetzt schon gekostet und wie viel wird es in Zukunft noch kosten?
Es ist schwierig zu sagen, wie viel das es jetzt schon gekostet hat und wie viel das in Zukunft noch wird kosten, die Rettung von der Credit Suisse. Der Bundesrat und die SNB, also die Nationalbank, haben am 19. März haben sie am Abend das Rettungspaket präsentiert. Das hat einen Umfang von 209 Milliarden Franken insgesamt. Das teilt sich auf, einerseits in 9 Milliarden Verlustgarantie für ein bestimmtes Portfolio von der Investmentbank von der Credit Suisse, das bekommt die UBS. Dann gibt es Liquiditätshilfe von 100 Milliarden einerseits von der Nationalbank und die zweite 100 Milliarden Liquiditätshilfe, die besichert der Bund mit Staatsgarantie.
Und in dieser ganzen grossen Summe von diesen Zahlen sind dann plötzlich noch 50 Milliarden vergessen gegangen.
Dabei handelt es sich um die 50 Milliarden, die die SNB, also die Nationalbank der Credit Suisse, schon am Donnerstag, am 16. März, zur Verfügung gestellt hat als Liquiditätshilfe. Also es ist anzunehmen, dass der grösste Teil von diesen Geldern, also von den ersten 50 Milliarden, CS schon bezogen hat. Das hat auch Finanzministerin Karin Keller-Sutter gegenüber Radio SRF so gesagt.
Nein, da weiss ich nicht ganz genau. Das ist die Nationalbank, die die Zahlen kennt. Wir wissen aber, dass am letzten Wochenende ein grosser Milliardenbetrag zur Liquiditätssicherung von der CS abgezogen worden ist.
Also über die 50 Milliarden ist schon bezogen worden, mal in der Nacht auf Donnerstag.
Von dem ist auszugehen, aber die Zahl ist bei der Nationalbank.
Nach dem Ende der Credit Suisse ist ja sofort die politische Diskussion losgegangen. Du hast es vorher schon gesagt. Die erste grosse Frage betrifft aber vor allem die Verantwortlichen von dieser Krise. Kann man die heute klarer benennen als noch in den ersten Tagen nach dem Ende der Credit Suisse?
Also ich denke, das ist eigentlich schon länger klar, wer dort in der Verantwortung steht. Die Credit Suisse liegt ja nicht erst seit 2 Wochen in der Krise. Da gibt es ehemalige Bankchefs oder Verwaltungsratspräsidenten wie Urs Rohner, wie Tidjan Thiam. Bei denen ist es sicher zu suchen, die Verfehlungen. Aber ich denke, auch Politik, Nationalbank und Finanzmarktaufsicht FINMA müssen sich Fragen gefallen lassen. Also ob sie rechtzeitig eingegriffen haben und ob sie mit der nötigen Härte und Schärfe gegen die Bank vorgegangen sind.
All das wird ja jetzt auch untersucht werden in einer parlamentarischen Untersuchungskommission. Was man schon gemerkt hat, dass viele Parteien jetzt auch schon Boni an die Credit Suisse Kader kritisieren. Wie ist die Diskussion um Boni einzuschätzen?
Das ist ein Thema, das kommt in solchen Fällen eigentlich immer wieder. Es ist naheliegend und es ist natürlich auch störend. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, Credit Suisse hat in den letzten 10 Jahren 3,2 Milliarden Verlust erwirtschaftet, aber irgendwie 32 Milliarden Boni auszahlt. Also das ist natürlich einfach ein krasses Missverhältnis. Aber das grundlegende Problem dadurch wird sicher nicht gelöst.
Bei dieser Frage, was denn das Problem löst, das ist ja die zweite grosse Frage, wie nämlich der Bankenplatz Schweiz müsste verändert werden, damit so etwas wie mit der CS in Zukunft nicht mehr passiert, damit auch die neue Grossbank sicher aufgestellt ist. Was sind da die wichtigsten Vorschläge, die jetzt auf den Tisch kommen?
Eine Möglichkeit wäre, dass man zum Beispiel der FINMA, der Finanzmarktaufsicht, neue Instrumente gibt. Zum Beispiel kann sie immer noch nicht gegen Managerinnen und Manager, die Verfehlungen gemacht haben, Bussen verhängen. Da ist ein Vorstoss schon im Parlament hängig. Oder eine weitere Möglichkeit wäre auch, dass Banken höhere Anforderungen beim Eigenkapital müssen erfüllen. Das heisst, sie müssen ihre Geschäfte mit mehr Kapital unterlegen.
Die neue Megabank ist zu groß für die Schweiz und zu groß für einen funktionierenden Markt. Da sind sich Politikerinnen und Politiker von links bis rechts einig. Im Bemühen, das Gewicht des neuen Finanzkolosses zu minimieren, erhält nun eine alte Idee neuen Auftrieb.
Eine Idee, die diskutiert wird, ist jetzt auch das Monopol der UBS zu brechen, indem man PostFinance zu einer Kreditbank machen würde. Was würde das konkret bedeuten?
Das würde bedeuten, dass sie eine sogenannte V-Banken-Lizenz bekommt und dann können sie auch Hypotheken vergeben, zum Beispiel. Das darf sie bis jetzt nicht.
Was wäre denn der Vorteil, wenn PostFinance das auch könnte vergeben?
Also die Befürworterinnen und Befürworter von dieser Idee versprechen sich dadurch, dass man wie einen neuen Player auf dem Markt noch hätte. Dass nicht die UBS wie der ganze Teil von der CS überkommt, sondern dass es auch noch etwas Zusätzliches gibt, wo quasi in die Lücke könnte springen.
Und wie gross ist die Chance, dass das könnte umgesetzt werden?
Es ist ein schwieriges Unterfangen. Also es ist am Wochenende, hat man so in der Sonntagszeitung lesen, die SP hat das unterstützt, die Idee, um einen Wettbewerb anzukurbeln. Oder Gerhard Pfister von der Mitte könnte sich einen solchen Schritt vorstellen. Aber eben, vor kurzem hat man gerade über das diskutiert und hat die Privatisierung von der PostFinance abgelehnt. Man hat das abgelehnt, weil man nicht eine weitere Staatsbank wollte und weil es sehr schwierig wäre, PostFinance aus dem Postkonzern herauszulösen, weil die dort sehr stark drin verknüpft ist. Und dagegen haben sich zum Beispiel auch Kantonalbanken gewehrt. Und man hat einfach keine weitere Konkurrenz auf dem stark umkämpften Hypothekenmarkt wollen. Denkbar ist aber meiner Meinung nach, dass ausländische Banken jetzt kommen, zum Beispiel für das Firmenkundengeschäft, oder dass Kantonalbanken sich jetzt da anders positionieren. Es ist jetzt momentan eine recht grosse Dynamik im Schweizer Finanzplatz und dann muss man sich ein bisschen neu sortieren.
Gerade am Anfang haben ja verschiedene Parteien gefordert, das Schweizgeschäft von der Credit Suisse auszulagern. Du hast das am Anfang auch schon angesprochen. Wo steht diese Idee gerade?
Also die UBS selber hat gesagt, dass die Zukunft des Schweizer Geschäfts noch offen ist. Aber ich glaube, die Herauslösung von der CS Schweiz ist nicht so einfach, vielleicht wie man sich das vorstellt. Weil auch bei dieser Bank sind Gelder abgeflossen. Auch die müssen jetzt auch wieder ein bisschen fit gemacht werden. Im April findet eine Sondersession zu diesem Thema statt. Und dort werden sicher noch mehr Ideen vorgebracht.
Eine weitere Idee, die jetzt in der Diskussion immer wieder auftaucht, ist ein sogenanntes Trennbankensystem. Was würde das konkret bedeuten und wie realistisch wäre das?
Also das Trennbankensystem ist eigentlich auch nichts Neues. Das ist eine Idee, die immer wieder mal diskutiert wird, ob man es einführen will oder nicht. Grundsätzlich würde das bedeuten, dass man wie zwei Arten von Banken hat. Sogenannte Investmentbanken, die das risikoreichere Geschäft machen, und dann solche, die sich mit dem weniger risikoreichen Kreditgeschäft beschäftigen und mit der Vermögensverwaltung. Das Trennbankensystem war zum Beispiel nach der UBS-Rettung auch im Parlament. 2014 war das Anliegen am Ständerat und die heutige Finanzministerin Karin Keller-Sutter hat sich aber sehr stark dagegen ausgesprochen. Sie war damals Ständerätin für die FDP.
Aber ich meine, der Kommissionssprecher hat es sehr deutlich referiert und wir haben ja einlässliche Hearings durchgeführt. Und niemand, der etwas von der Sache verstanden hat, hat dazu geraten, ein Trennbankensystem zu machen. Und da kann man nicht einfach so tun, wie wenn wir noch irgendwie in der Finanzkrise wären 2008. Es ist einiges gegangen. Und
jetzt kommt die Idee wieder, wie sinnvoll wäre so ein Trennbankensystem?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, dass sich Expertinnen und Experten sind sich da auch nicht einig. Die UBS sagt, sie will einfach auf die Vermögensverwaltung setzen. Da hilft es zum Beispiel, wenn man den reichen Kundinnen und Kunden kann sagen, du, ich kann dir eine Firma noch an die Börse bringen, wenn du das willst. Oder es gibt auch noch eine Reihe von anderen Dienstleistungen, die eine Investmentbank nötig ist. Schlussendlich kommt es darauf an, wie gross die Investmentbank ist und was für Risiken eingegangen werden.
Welche anderen Ideen gibt es denn noch, um den Schweizer Finanzplatz stabiler zu machen und in Zukunft besser zu regulieren?
Ja, das ist sehr schwierig. Also man hat ja eigentlich schon sehr viel gemacht seit der Finanzkrise und seit der Rettung von der UBS 2008. Man hat das ganze Too-Big-to-Fail-Regelwerk aufgebaut. Nachdem hat man eigentlich so die Schweizer Einheit von einer Bank herauslösen können und die dann weiterlaufen lassen. Im Ernstfall hat man aber jetzt gemerkt, dass das nicht funktioniert. Warum und was da eigentlich dahinter steckt, da kann man nur spekulieren. Aber ja, für mich ist es wirklich die grosse Frage, welche Instrumente hat man da für Banken und den Schweizer Finanzplatz stabiler und vertrauenswürdiger zu machen. Da muss jetzt wirklich eine politische Diskussion stattfinden.
Neben der politischen Diskussion muss am Schluss ja auch die UBS mitmachen. Wie positioniert sie sich aktuell?
Da sind auch noch viele Fragen offen. Aber was, wie gesagt, schon klar ist, ist, eben, sie will die Investmentbank von der Credit Suisse runterfahren. Sie will sie weniger risikoreich machen. In Asien und Amerika will die UBS ihr Geschäft weiter ausbauen und weiter wachsen. Das heisst, an der Vermögensverwaltung von der Credit Suisse wird sie sicher auch interessiert sein. Wie wir diskutiert haben, ist halt die grosse Frage, wie es in der Schweiz weitergeht.
Mhm. Ich möchte noch darauf schauen, was jetzt das Ende von der Credit Suisse für die Schweizerinnen und Schweizer bedeutet, die ihr Geld auf einem neuen UBS-Konto haben oder auf einem alten UBS-Konto. Wie sicher ist jetzt das?
Also für Sparerinnen und Sparer ändert sich eigentlich nicht viel. Also wenn du das Konto hast, dann ist das mal bis 100'000 Franken ist es durch die Einlagensicherung abgedeckt. Das heisst, wenn die Bank Konkurs geht, dann bekommst du das so schnell wie möglich retour. Ein Unterschied ist zum Beispiel mit den Säule 3a-Konti. Die sind nicht in der Einlagensicherung. Geht eine Bank Konkurs, dann werden sie aber trotzdem privilegiert behandelt.
Also das ist relativ sicher.
Es ist relativ sicher. Der Unterschied ist aber, währenddem du dein Konto vielleicht sehr schnell brauchst, den Zugriff für deine Rechnungen zu zahlen oder so, kannst du vielleicht auf dein Vorsorgekonto auch noch eine gewisse Zeit warten.
Was kann man denn machen, um sich selber jetzt irgendwie gegen so eine Krise zu schützen?
Also ein wichtiger Punkt ist sicher diversifizieren. Nicht alles einfach nur bei einer Bank haben. Also es gibt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, gerade wenn wir ja vorhin über Säule 3a geredet haben, dass du ein Konto bei einer Bank hast und deine Säule 3a bei einer anderen Bank hast. Dann bist du auch schon ein bisschen besser aufgestellt.
Etwas, was in den letzten Tagen auch passiert ist, ist, dass das Ranking der globalen Finanzplätze erschienen ist. Zürich ist jetzt nur noch auf dem Platz 20, Genf auf dem Platz 23, also ziemlich weit hinten für Schweizer Standards. Was muss passieren, um das Vertrauen in die Schweizer Banken wiederherzustellen?
Also ich denke, ganz wichtig bei dieser Diskussion ist, dass man nicht vergisst, CS ist zwar eine grosse systemrelevante Bank, aber sie ist nicht gleichbedeutend mit dem Finanzplatz Schweiz. Es gibt immer noch viele andere Banken, die gute Arbeit machen. Ich denke, was wichtig ist, ist eine transparente und rasche Aufarbeitung. Fragen müssen beantwortet werden, wie ist die Rettung abgelaufen? Und man muss diskutieren, wie kann man Banken besser regulieren und beaufsichtigen, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Aber es wird sicher eine interessante Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Aber weil du gesagt hast, es geht darum, das Vertrauen in die Schweizer Banken wiederherzustellen. Ich denke, es ist schon eine wichtige Diskussion, die man jetzt führen muss, angesichts von dem Vertrauensverlust und dem Bankrun, den CS erlitten hat. Das kann man ja irgendwie nicht regulieren.
Es ist sicher auch nicht das letzte Mal, dass das Thema uns im Podcast apropos beschäftigt. Danke vielmals, Beatrice, für die Einordnungen.
Bitte gern geschehen.
Wer mehr lesen will, noch rund um die aktuellen Entwicklungen um die UBS und um die Credit Suisse, der findet natürlich alle aktuellen Beiträge bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch noch ein paar im Beschreib zu dieser Episode. Und wenn ihr übrigens noch kein Abo vom Tagi oder von einem anderen Tamedia-Titel habt, dann könnt ihr das als Podcast-Hörerin oder Hörer auch 3 Monate lesen zum Preis von nur 1 Monat. Alle Infos zu dem gibt es auf tagiabo.ch. Und den Podcast «Apropos», den hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.